Der Monat Mai hat schon etwas Besonderes, zumindest was die Predigten betrifft. Das Gebet wird Thema der Predigten sein und damit starten wir heute gleich mit einer Predigt zum Thema Gebet. Das Ganze mündet ja dann in der Gemeindefreizeit, Ende des Monats. Das heißt, Gebet wird uns immer wieder begleiten durch diese Wochen und auch als Einladung, ja, Gebet kennenzulernen, auszuprobieren, mit Gott im Gespräch zu sein. Vater unser im Himmel.
Ja?
Unterbrich mich nicht, ich bete.
Aber du hast mich doch angesprochen.
Ich? Dich angesprochen? Eigentlich nicht. Denn gelernt ist gelernt und das beten wir halt so. Vater unser im Himmel.
Da! Schon wieder. Du rufst mich an, um ein Gespräch zu beginnen, oder? Also, worum geht's?
Du hörst mir also wirklich zu? Du interessierst dich wirklich für mich? Naja, das habe ich schon immer geahnt und in bestimmten Situationen auch wirklich geglaubt, aber zumindest ein wenig.
Ja, ich habe wirklich Interesse an dir, ob du es spürst oder glaubst oder nicht. Von Anfang an, seit ich die Welt erschaffen habe, bin ich mit den von mir geschaffenen Menschen im Gespräch. Manchmal spreche ich sehr laut und deutlich, manchmal müsst ihr auch gut hinhören. Und manchmal ist es leider auch so, dass ihr mich nicht hören wollt.
Moment mal, im Gespräch, das heißt, du hörst nicht nur, wenn ich mit dir rede, das heißt, du sprichst auch mit mir? Stimmt, ich höre ja wirklich dein Reden.
Ich habe schon vor langer Zeit gesagt, wenn ihr heute seine Stimme hört, dann seid nicht so starrsinnig wie bei einem Aufstand. Mit dieser Stimme ist mein Reden gemeint. Leider hören mich die meisten Menschen nicht. Sie sind starrsinnig und lehnen sich gegen mich auf. Aber du redest mit mir. Und ich höre dir zu. Es tut gut, wenn wir miteinander im Gespräch sind. So hatte ich es von Anfang an geplant. Also bitte ruhig weiter.
In Ordnung. Also, geheiligt werde dein Name.
Meinst du das ernst?
Wie soll ich das ernst nehmen? Was meinst du damit, ernst meinen?
Ob du meinen Namen wirklich heiligen willst. Weißt du, was das bedeutet?
Ja, es bedeutet, das ist ja was. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Woher soll ich das auch wissen, bitteschön?
Es bedeutet, sei Gott, bleibe Gott, erweise dich als Gott. Es geht um mich, um den, der das Leben zuletzt hält und trägt. Alles Nützliche und Zweckmäßige verliert ja so schnell an Wert.
Das hört sich so wahr an, aber auch sehr philosophisch. Ich weiß immer noch nicht, was es bedeutet. Bitte erklär es mir. Was heißt, geheiligt werde dein Name?
Also, es bedeutet, dem Vater, also mir, zu vertrauen und den Nächsten, also die Menschen um dich herum, zu lieben. Ganz konkret, lass dich auf meine Nähe ein, vergiss deinen Nächsten dabei nicht. Dreh dich nicht immer nur um dich selbst. Nimm dein eigenes Leben auf dich, steh zu dir, hilf deinen Mitmenschen zu seinem Leben. Übernimm Verantwortung, preise deinen Schöpfer und bewahre die Schöpfung. Es gibt schon so viel, so lange zu tun. Fangt endlich an, Leute. Wende dich aus dem Stress deines Alltags zu mir. Lass dir meinen Frieden schenken. Und gib den empfangenen Frieden auch an andere weiter.
Das verstehe ich. Aber wie gehst du damit um, dass dein Name so oft entheiligt wird? Was geschieht nicht alles in deinem Namen? Man beruft sich auf dich und manipuliert damit die Menschen. So wirst du, der heilige Gott, entheiligt. Wir erniedrigen dich zum Handlanger unserer egoistischen Wünsche. Wir leben nach unseren eigenen Regeln und garnieren das dann mit dem Segen, den wir von dir erbitten. Wir machen dich zum Lückenbüßer an den Grenzen der Wissenschaft. Wir missbrauchen dich als Problemlösung in den Zwängen der Politik, so zum Beispiel, liebe deinen Nächsten, für mich sind das unsere Österreicher. Wir spannen dich als Zugpferd vor, unsere eigenen Ideen und Visionen. Du wirst in unsere Ideale und Ideologien eingebaut. Wir haben mit deinem Namen ein echtes Totschlagargument in der Hand. Wer wagt es denn, das zu hinterfragen? Wir rufen dich an als Hüter der Ordnung und als Herrn der Herrscher. Gott mit uns. Mit Kaiserkrone und Eichenlaub und mit dem Hakenkreuz. Wir kochen unser eigenes Süppchen auf dem Feuer des göttlichen Altars und das schmeckt uns auch noch. Wir basteln unser eigenes Gottesbild je nach Bedarf Allerdings hat es einen bitteren Beigeschmack, wenn wir deinen Namen entheiligen. Und dann dieser Fatalismus, frei nach dem Motto, Gott hat's gegeben, Gott hat's genommen, ohne zu wissen, dass das nicht du sein kannst, der dahinter steckt.
Das hast du wirklich verstanden. Du hast gesagt, geheiligt werde dein Name und du weißt jetzt auch, was zu tun ist. Bitte jetzt weiter, ich höre dir zu.
In Ordnung. Dein Reich komme.
Weißt du, was das heißt, wenn du betest, dein Reich komme?
Naja, ich bete darum, dass du das fortsetzt, was du mit Jesus begonnen hast. Wie oft hat er von dir und von Gottes Reich gesprochen? Wie viele Gleichnisse reden vom Reich Gottes? Und ich sehne mich ja danach, dass dein Reich nicht irgendwo und irgendwann kommt, sondern hier und jetzt. Martin Luther hat ja mal gesagt, Gottes Reich kommt wohl auch ohne unser Gebet von ihm selbst. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass es auch zu uns komme.
Bist du bereit dafür?
Dass dein Reich kommt? Natürlich. Ich gehe regelmäßig zum Gottesdienst, ich zahle Gemeindebeitrag, spende heute bei der Sonderkollekte für Jesus Haus 2017.
Ja, das gefällt mir. Es ist mal ein Anfang, aber mein Reich soll ja nicht darin bestehen, dass auf einmal am Sonntag die Kirchen voll sind und alle brav ihren Zehnten zahlen. Es geht mir um viel, viel mehr. Dass dein Leben in Ordnung kommt, dass du Buße tust, dass du fit wirst für mein Reich, dass deine Angewohnheiten, mit denen du anderen auf die Nerven gehst, verschwinden, vor allem die Angewohnheiten, von denen du weißt und auf die andere dich ja hinweisen, auch von Angewohnheiten, die dich von mir entfernen, dass du von anderen her und für andere denken lernst. Versetz dich mal in ihre Lage und hör zu, was du sagst und schau auf das, was du tust. Dass allen Menschen geholfen werde, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das fängt im Kleinen an. Und das machst du ja schon ganz gut, aber das ist ja noch ausbaufähig. Und noch was dazu. Die Wahrheit besteht ja nicht darin, dass du immer recht hast und dass du immer alles wissen musst. Die Wahrheit ist in Jesus Christus erschienen und weist immer auf mich. Ich will, dass Kranke geheilt werden, Hungernde gespeist werden, Trauernde getröstet, Gefangene befreit werden. Das sind alltägliche Barmherzigkeiten. Die haben ewigen Wert vor mir. Denn alles, was du diesen Leuten tust, das tust du ja schlussendlich für mich.
Okay, das verstehe ich. Lass mich weiterbeten. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Moment mal, dein Wille geschehe? Aber was ist denn dein Wille? Woher soll ich das wissen? Woran ist dein Wille zu erkennen und wie kann ich deinen Willen tun und das auch noch im Himmel und auf Erden?
Himmel und Erde, das ist eine Einheit und die Ganzheit der Schöpfung ist damit gemeint. Immer und überall soll mein Wille geschehen. Ich bin ja kein zielloses Schicksal. Du weißt ja sicher, dass mich manche Menschen so nennen, wenn ich in ihr Leben eingreife. Also Schicksal oder Glück oder Vorhersehung. Was ich tue und will, hat ein Ziel. Ich will diese Welt erhalten und erlösen. Wenn du also darum bittest, dass mein Wille geschehe, dann ist damit zugleich das Kommen meines Reichs gemeint.
Das heißt also für mich, ich stelle mich deinem Willen zur Verfügung und helfe ihn in der Welt durchzusetzen. Das kann ich aber nur, wenn ich dir völlig vertraue und mit dir und deinem Willen vertraut bin. Hat das etwas mit der Nachfolge Jesu und Christsein zu tun?
Richtig. Im Gebetskampf meines Sohnes in Gethsemane ist es für alle Zeiten deutlich geworden. Er hat mich um die Erfüllung meines Willens gebeten und das sogar dreimal. Der Weg ans Kreuz war keine Kapitulation vor den Verhältnissen. Jesus hat sich auch nicht in ein unabwendbares Schicksal gefügt. Jesus hatte genauso wie du einen freien Willen. Er hat gehorcht und seinen Entschluss gefasst. Die Folgen kennst du. Mein Heil für dich und diese heillose Welt. Jesus hat mir bis zum Schluss vertraut.
Das bedeutet also, wenn ich dafür bete, dass dein Reich komme und dein Wille geschehe, dann stelle ich dich und deinen Namen über alles. In meinem eigenen Leben und auch im Leben der anderen. Ich erkläre alle möglichen Bereiche zu deinem Reich. Und ich weiß, wenn es nach deinem Willen geht, dann geht es den Menschen gut. Es zieht sie zu dir. Deine Heiligkeit heilt sie.
Ja, das fängt ganz persönlich bei dem an, der darum bittet. Du darfst aber nicht vergessen, dass ich immer das Gesamtbild im Sinn habe. Ich will nicht nur, dass es den Menschen gut geht. Sie sollen eine lebendige Beziehung zu mir haben, auch wenn das mit Leid und Tränen und Schwierigkeiten verbunden sein kann. Denk nur an deine verfolgten Brüder und Schwestern. Ich kann nicht behaupten, dass es ihnen gut geht, aber sie haben eine Beziehung zu mir und sie vertrauen mir. Wenn du dasselbe willst wie ich, kannst du Botschafter meines Reichs sein.
Das leuchtet mir ein. Kann ich jetzt mal weiterbeten? Unser tägliches Brot gib uns heute.
Du hast Übergewicht, Mann. Deine Bitte beinhaltet die Verpflichtung, etwas dafür zu tun, dass die Millionen Hungernden dieser Welt ihr tägliches Brot bekommen. Euer Problem im reichen Norden ist ja nicht gerade der Mangel, sondern der Überfluss. Ihr sprecht vom Sündigen. Wenn ihr zu viel oder zu gut gegessen habt und verfallt dann in einen Schlankheitswahn und hungert euch wieder runter. Ihr steckt permanent irgendwo zwischen Schokokuchen und Nulldiät. Währenddessen fehlt es 2/3 der Welt an täglichem Brot und sauberem Wasser. Wie wäre es mit Askese? Nicht als Verzicht auf Lust, sondern als Gesamtausrichtung deines Lebens auf ein Ziel. Lerne zu unterscheiden zwischen dem, was notwendig ist, und dem Reiz und was dem Reiz oder dem Genuss dient. Und noch etwas, bist du eigentlich dankbar dafür, dass du in einem Land lebst, wo es Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden gibt? Aber bet ruhig weiter um dein täglich Brot, denn wie ich die Lage in diesem Land sehe, sind Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit in Gefahr. Nicht von außen, vor allem von innen.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Ich werde also meins tun, damit Menschen gerecht behandelt werden, und werde mich gegen Unrecht zu Wort melden. Auch wenn mich das Mut und Kraft kostet. Ich werde dazu beitragen, dass Menschen hier in Freiheit leben können, wenn sie aus Ländern kommen, in denen ihnen die Freiheit genommen wurde. Ich werde als Friedensstifter handeln, damit Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen, hier nicht schon wieder angefeindet werden.
Das kennzeichnet einen meiner Nachfolger. Aber du wirst es nicht immer leicht haben. Du kennst ja das Schicksal deines Herrn. Wo wir gerade über Jesus sprechen, erinnerst du dich an das, was er von sich gesagt hat? Ich bin das Brot des Lebens. Er stillt den Hunger des Leibes, wenn seine Leute miteinander essen und trinken und das Mahl feiern. Jesus liebt es, wenn seine Jünger und Jüngerinnen an einem Tisch zusammensitzen. Er weist auf die Fülle hin, die euch im täglichen Leben erwartet. Und das beginnt schon jetzt und hier, wenn ihr Jesus nachfolgt. Hast du eigentlich schon gemerkt, dass du ab jetzt von uns und wir sprichst? Also nicht allein, sondern mit anderen zusammenlebst? Das ist nicht immer so einfach, das kannst du dir ja vorstellen, oder? Aber bete jetzt weiter.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und Tom?
Wie Tom? Jetzt fang nicht von dem noch an. Du weißt doch, wie er mich öffentlich blamiert hat. Er tritt mir jedes Mal dermaßen arrogant gegenüber, dass ich schon wütend bin, bevor er seine herablassenden Bemerkungen macht. Und das weiß er auch. Er nimmt mich gar nicht ernst, er pflanzt mich regelmäßig und geht mir auf den Geist, dieser Vollkoffer hat.
Ich weiß. Und dein Gebet?
Ja, ich meinte es nicht so.
Na, du bist wenigstens ehrlich. Aber macht's dir eigentlich Spaß, mit so viel Bitterkeit und Abneigung im Bauch herumzulaufen?
Es macht mich krank.
Ich will dich heilen. Vergib Tom und ich vergebe dir. Dann ist Arroganz und Hass Toms Sünde und nicht mehr deine.
Ich weiß nicht, ob ich mich dazu überwinden kann.
Ich helfe dir dabei. Ich will nichts mehr als dir deine Sünden vergeben, damit deine Beziehung zu anderen Mitmenschen wiederhergestellt wird. Außerdem hast du doch, was deine gemeinen E-Mails betrifft, schon einen guten Weg gefunden, oder?
Ja gut, das stimmt. Ja, du erinnerst mich daran. Ich habe vor einiger Zeit einen Ordner in meinem E-Mail-Programm angelegt. Da steht drauf zum Vergeben. Da kommen alle E-Mails rein, die mich ärgern oder verletzen, durch die ich mich angegriffen fühle. Da lege ich sie erstmal ab, aber ich schaue sie mir am nächsten Tag nochmal an. Wenn da was drinsteht, was mich auf meinen Fehler hinweist, dann kann ich ja daraus lernen. Das heißt, diesen Fehler möchte ich nicht nochmal machen. Wenn aber was drinsteht, was mir Unrecht zufügt, mich verletzt, dann hole ich tief Luft und sage, diese Schuld vergebe ich meinem Schuldiger. Dann lösche ich das E-Mail. So ist der Ordner wieder schnell leer und wird nicht zum Sammler von Beweismaterial gegen einen Menschen, der mir schuldig geworden ist. Der Ordner ist übrigens leer.
Gut so. Du merkst, es lebt sich viel leichter und befreiter, wenn man die Dinge nicht aufbewahrt für den Fall, dass man sie irgendwann gegen einen Schuldiger verwenden kann. Darum geht es mir nämlich. Ich will die Menschen nicht auf ihre Schuld hinweisen, sondern sie von Schuld befreien. Wer nur von Schuld spricht, lädt sich und anderen Menschen eine Last auf. Wer aber Vergebung von Schuld verspricht und zuspricht, nimmt diese Last weg und verhilft anderen und sich selbst zu einem aufrechten Gang.
Das ist aber gar nicht so einfach, stelle ich fest, denn es berührt ja meinen Stolz und auch meine Macht über andere. Als Gläubiger glaube ich ja an Schuld, die des anderen gegen mich. Als Schuldiger aber leugne ich sie. Wenn ich meiner eigenen Schuld begegne dann, und ich ganz ehrlich bin, dann schäme ich mich ja. Und diese Scham macht es ja im Umgang mit der eigenen Schuld so schwer. Ich weiß ja, mein Leben ist in Unordnung geraten, ich erkenne mich selbst nicht mehr. Und wie kann ich die gute Ordnung wiederherstellen? Oft kann ich die Folgen meiner Schuld ja gar nicht mehr einholen. Ich kann den Schaden, den ich angerichtet habe, nicht wieder gut machen. Schulden kann man abbezahlen, Schuld dagegen nicht.
Dafür habe ich Jesus Christus gesandt. Das ist die Mitte des Evangeliums. Meine Vergebung deiner Schuld, mein Heilswille für dich. Ich habe mich durch Jesus in Kreise gewagt, in die es sonst kein Frommer so schnell geht. Ich bin bei Zöllnern und Sündern eingekehrt. Ich habe mir von einer stadtbekannten Prostituierten die Füße salben lassen. Ich habe mich schützend vor die Ehebrecherin gestellt. Ich bin gestorben mit den Worten: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das will ich gerne tun. Du betest: Vergib uns unsere Schuld. Wenn ich euch eure Schuld vergeben habe, dann geht euch die Wahrheit über eurem Leben auf. Und ihr werdet frei. Und gerade deshalb, wenn ihr euch durch meine Liebe und Vergebung angenommen wisst, genau deshalb bleibt ihr nicht so, wie ihr seid, sondern fangt an, euch zu ändern.
Heißt das in der Folge, du vergibst mir wirklich meine Schuld und erhörst mein Gebet und du forderst mich dazu heraus, mein Leben wirklich zu ändern?
Ja. Denn alles andere wäre billige Gnade und ich bin kein Vergebungskasperl. Es hat mir ja auch was gekostet. Wenn du betest, vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben unseren Schuldigern, dann ist diese Entsprechung kein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Es gibt keinen Vorbehalt und keine Vorbedingungen. Das ist ein Versprechen. Die wechselseitige Vergebung zwischen euch Menschen ist nur die ganz selbstverständliche Fortsetzung meiner Vergebung. Mach es wie ich. Vergib dem die Schuld, der dir schuldig geworden ist. Befreie ihn von deiner Anklage und lass deine Anklage gegen ihn fallen. Werde selbst frei. Was es bedeutet, von Schuld befreit zu werden, weißt du ja schon längst. Jesus ist am Kreuz für deine Sünden gegenüber mir gestorben. Wenn du dich durch Jesus von deiner Schuld erlösen lässt, dann erlöse auch den von seiner Schuld, der schuldig an dir geworden ist. Wenn du ihn nämlich vergibst, jedoch von mir Vergebung deiner Schuld in Anspruch nimmst, dann machst du dich zum Herrn und Gott über deinen Schuldiger. Und das vergebe ich dir nicht.
Danke, dass du so klare Worte findest. Wenn ich also um die Vergebung meiner Schuld bitte, dann kann ich gar nicht anders, als dem anderen auch zu vergeben. Wenn ich mich aber darauf einlasse, dann wird da eine echte Win-Win-Situation draus. Das heißt, du vergibst mir meine Schuld und ich werde frei. Gott sei Dank. Ich vergebe dem anderen die Schuld und werde ebenfalls frei, weil ich nichts mehr gegen ihn festhalte und meine Hände frei werden für das, was du mir an Gutem schenken willst. Und der andere wird ebenfalls frei, weil ich ihn nicht mehr mit meiner Anklage und allem belastenden Material gegen ihn unterdrücke. Wir alle können dadurch befreiter leben. Jetzt bete ich aber weiter. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Nichts lieber als das. Meide bitte Personen oder Situationen, in denen du versucht wirst.
Wie meinst du das?
Du kennst doch deine schwachen Punkte. Es sind doch ganz konkrete Anlässe, die einen Menschen in Versuchung führen. Alles, was dir wehtut oder dich lockt. Typisch sind ja Geld, Sex und Macht. Geld, Gier nach immer mehr, riskante Spekulationen, kreativer Umgang mit Zahlungen, Geiz gegenüber Menschen und Gott, Neid, wenn jemand glaubt, immer weniger, immer zu wenig zu haben. Angst, etwas zu verlieren, wenn man großzügig ist. Sex, wenn der Partner oder die Partnerin nicht mehr genug ist. Unterdrückung, Grenzenlosigkeit oder Verweigerung im Umgang mit der eigenen Sexualität. Internetpornografie, diktierte Lust, manipulierte Wünsche. Macht, Unterdrückung der Schwächeren, Allmachtsfantasien, die andere ohnmächtig werden lassen. Verführer und Führer, Desinformation und Informationsverweigerung, aggressive und passive, ja, alles, was einen kontrolliert. Es gibt nichts, was den Menschen nicht zur Versuchung werden könnte. Menschen, Geräte, Strukturen, Systeme.
Na, du kennst uns Menschen aber wirklich gut. Aber kannst du uns in Versuchung führen? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich dich bitten muss, führe uns nicht in Versuchung?
Wer so bittet, schreit um Hilfe. Wer so betet, überlegt nicht mehr, ob Gott ihn versuchen könnte. Er steckt mittendrin in der Versuchung. Unterstellt mir bitte nicht, dass ich in Sachen Versuchung aus bösem Vorsatz handle. Es gibt in der Bibel so viele Versuchungsgeschichten. Ihr Menschen wisst nicht immer genau, von wem die Versuchung kommt. Von Gott, vom Teufel, vom Menschen selbst. Alle Versuchungen sind eine Stunde der Wahrheit und der Bewährung. Ich versuche jedenfalls niemanden. Ich lasse auch nicht zu, dass jemand über seine Kraft hinaus versucht wird.
Kann ich dann also sagen, in einer Situation der Versuchung geht es um meine eigene Gotteserfahrung? Und Versuchungen gehören dazu, einfach weil ich Mensch bin? Ich meine, wenn ich auf meine eigenen Versuchungen schaue, mir steht ja immer meine Freiheit auf dem Spiel. Was mich schmerzt oder lockt, erscheint als Ruf in die Weite, als Aussicht auf mehr, als größeres Glück. Aber ich merke, statt in die Freiheit und Weite zu gelangen, gerate ich immer mehr in Abhängigkeit und Knechtschaft.
Mit Moral und Vernunft und guten Vorsätzen wirst du keine Versuchung bestehen. Wo immer die Freiheit des Menschen auf dem Spiel steht, wird die Bindung in Frage gestellt. An wen hast du dich gebunden? Wer gibt mir Halt im Leben und Sterben? Denk nur an Hiob. Er hat alles verloren, aber nicht sein Vertrauen in mich. Wie wäre es, auch mal dankbar zu sein für Schwierigkeiten und Herausforderungen in deinem Leben? Sie bringen dich näher zu mir, lassen dich meine Nähe suchen und das Gespräch zu mir. Ich meine, warum betest du zum Beispiel ausgerechnet jetzt? Du wirst immer wieder Versuchungen erleben. Nimm dann Zuflucht zu mir und wirf dich mir in die Arme. Gib dem Versucher keine Chance.
Oh, ich glaube, das ist das schwierigste Vaterunser, das ich hier gebetet habe. Aber es hat zum ersten Mal etwas mit meinem alltäglichen Leben zu tun. Aber wie ist es mit der Erlösung vom Bösen? Wenn ich auf mich und auf diese Welt schaue, ist das ja bitter nötig. Es ist wie ein Schrei von der Erde zum Himmel. Ein Schrei der Verzweiflung und der Hoffnung zugleich.
Böse ist alles, was den Menschen erniedrigt, knechtet, verleugnet und verachtet. Alles, was euch als mein Ebenbild entstellt. Es ist mein Widersacher und euer Feind. Das Böse hat keine positive Funktion. Es schafft sich seine Umwelt aus Opfern, Tätern und Mitläufern. Es überlebt seine Täter und Opfer. Es setzt sich dann fort in Institutionen, Traditionen, Ideologien, Gewohnheiten, Zwängen und Lastern. Niemand kann so etwas gewinnen. Und das Böse hat immer, also auch heute Saison, es ist attraktiv, böse zu sein. Ein guter, gottesfürchtiger Mensch zu sein, ist nicht sexy genug.
Ich kann das Böse aber nicht ertragen. Darum bitte ich ja, erlöse uns von dem Bösen.
Das will ich gerne tun. Nicht umsonst habe ich den Erlöser Jesus Christus zu euch gesandt. Mit Jesus kommt der Luftzug der Erlösung zu euch und ihr könnt aufatmen. Mit ihm beginnt die Freiheit, die Erlösung von dem Bösen. Er nimmt den Sündern die Schuld, er schenkt den Menschen die Würde. Er heilt Kranke, er gibt sich mit Ausgestoßenen ab. Er setzt sich für Arme und Rechtlose ein. Bei ihm bekommt jeder Asyl, der darum ansucht. Er weist keinen ab. der von dem Bösen erlöst werden will. Erlösung ist wie Aufatmen. Bete nun ruhig zu Ende.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
So endet das Gebet im Lobpreis Gottes und in der Anbetung. Das genieße ich sehr. Damit gebt ihr mir die Ehre und besiegelt das ganze Gebet. Zum Schluss, wie zum Beginn, habt ihr nur noch mich im Blick. Ich bin ja da, von Anfang bis zum Ende. Und so schließt sich der Kreis. Und weißt du, was ich herrlich finde? Wenn Menschen wie du anfangen, mich ernst zu nehmen, echt zu beten, mir nachzufolgen und dann das tun, was mein Wille ist. Wenn sie es merken, dass ihr Wirken für das Kommen meines Reich sie letztlich selbst glücklich macht.
Amen.